Okay, ich möchte vielleicht zuerst was von mir zu meiner Person sagen, damit ihr wisst, wen ihr vor euch habt. Wolf-Dieter Hartmann, mein Name. Ich bin 1983 zum Glauben gekommen. Bin oft gefragt worden, wie ein Psychologe zum Glauben kommt. Ich hatte Psychologie studiert in Hamburg und war das auserwählte Missionsfeld meiner Mutter. Sie war gläubig und hat versucht, mich zu missionieren, und ich habe auf die Weise eine ziemliche Widerstandskraft entwickelt gegen alle Missionsversuche. 1983 war aber eine Zeit, wo ich persönlich einige Schwierigkeiten hatte, auch in meiner Ehe. Ich war getrennt von meiner Frau. Da bin ich in ein Zentrum für initiatische Therapie gegangen. Das ist eine Mischung aus Zen-Buddhismus und Jungscher Analyse. Und dort hat eine Mitarbeiterin eines Tages gesagt, ich sollte mal geistig ein paar Schritte tun. Sie hat mir dann einige esoterische Wege vorgeschlagen. Ich habe gesagt, gut, ich überlege mir das, weil mir die Wege nicht so fremd waren. Ich bin spazieren gegangen und hatte auf dem Spaziergang ein Bild vor meinem inneren Auge von einem Marktplatz, von dem verschiedene Wege abgehen. Ich dachte, ja, das ist so meine Lebenssituation. Ich war neugierig, was das für Wege sind. Da standen Schilder. Ich habe geguckt, was da drauf steht. Anthroposophie, Buddhismus, andere esoterische Wege. Und dann kam ein Schild, da stand drauf Jesus Christus. Das hat mich getroffen wie ein Blitz. Ich wollte alles nur das nicht, aber die Erkenntnis, dass das der Weg ist, war so klar, dass ich Ja gesagt habe. Hatte keine Ahnung, was man damit macht. Bin dann nach Hause gefahren und habe in eine Bibel, der ich sonst nie gelesen habe, vorne reingeschrieben, Ja und das Datum. Das war meine Hinwendung zu Jesus. Und habe ich eigentlich weitergelebt wie vorher, habe mich dann in der Folgezeit auch scheiden lassen von meiner Frau und bin dann ein Jahr später über einen Grundkurs des Glaubens in eine Gemeinde gekommen in Hamburg. Habe dann meine geschiedene Frau angerufen, habe ihr erzählt, es gibt einen Grundkurs des Glaubens. Sie ist dann in einen Folgekurs gegangen. Die Folge davon war, dass wir uns sonntags im Gottesdienst immer wieder getroffen haben. So nach 3 Monaten hat sie gefragt, was soll das eigentlich, dass wir uns jeden Sonntag hier treffen. Ich habe dann ohne zu überlegen gesagt, wir heiraten wieder. Und sie hat ohne zu überlegen gesagt, nein. Es hat dann noch einige Monate gebraucht, bis Gott ihr klargemacht hat, dass sie etwas sehr Wesentliches versäumt, wenn sie mich nicht wieder heiratet. Das muss ja eindrücklich gewesen sein. Jedenfalls sind wir jetzt seit 1985 zum zweiten Mal verheiratet. Ich habe 2 Kinder aus 2. Ehe mit meiner ersten Frau. Fehlt mir immer noch der Satz. Ja, und das ist wirklich eine Gnade, die uns da passiert ist. Und ja, in der Folgezeit hat mich Gott dann auch rausgeholt aus der therapeutischen Arbeit. In einer Gebetszeit habe ich mal gefragt, Herr, wie siehst du mich in meiner Arbeit? Und Gott hat mir klargemacht, dass er mit mir sein Reich nicht in einer privaten Praxis bauen will, sondern dass er möchte, dass die Gemeinde als Ort der Heilung wiederhergestellt wird. Seit der Zeit bin ich auf der Suche nach der Gemeinde als Ort der Heilung. Festgestellt, ich muss die Gemeinde als Ort der Heilung nicht herstellen. Das macht Gott. Ich muss nur glauben, dass er das tut. Dass die Gemeinde längst schon Ort der Heilung ist, auch wenn wir es manchmal anders erleben. Ähnlich wie die Ehe auch Ort der Heilung ist, auch wenn manche das nicht glauben. Okay, ja, ich bin seit 1989 unterwegs mit dem Thema Seelsorge. War natürlich erstmal sehr stark geprägt von der therapeutischen Arbeit, von meiner ganzen Ausbildung. Aber inzwischen weiß ich gar nicht mehr, wie viel da noch übrig geblieben ist. Ich bin jeweils sehr dankbar, dass Gott mich rausgeholt hat, dass er mich in diese Seelsorgearbeit geführt hat. Und ich möchte heute Abend etwas davon erzählen, sowohl von der Gemeinde als Ort der Heilung, als auch von dem, was ich unter Seelsorge verstehe. Einfach, um euch einen Einblick zu geben in das, was euch in der Seelsorgeschulung erwartet, wenn ihr denn euch entscheidet, daran teilzunehmen. Ist die schon an? Das heißt, ich muss jetzt irgendwas machen hier? Ja, komme ich runter. Also, Gemeinde als Ort der Heilung und welche Rolle Seelsorge dabei spielt. Ich werde immer ein bisschen hin und her gehen, damit ich nicht so sehr im Weg stehe. In den ganzen Überlegungen, alles, was ich in der Zwischenzeit so, was mir so zugefallen ist in dem Zusammenhang, ein paar Aspekte davon. Ganz am Anfang heißt es, war das Wort, alles war bei Gott schon vorhanden. Er hat gesagt, vor Grundlegung der Welt hat er uns schon erwählt. Vor Grundlegung der Welt. Und bei Mose heißt es in 1. Mose 1, Vers 2, und das ist eine Zusammensetzung aus 2 Übersetzungen. In der einen heißt es, und der Geist Gottes brütet über dem Wasser, und im anderen heißt es, und er schwebt über dem Chaos. Ich habe das zusammengenommen, er brütet über dem Chaos, und das gefällt mir gut. Weil die Frage, die sich daraus ergibt, ist die Frage, was brütet der da aus? Der Geist Gottes brütet über dem Chaos, was brütet der da aus? Ihr seht die Antwort schon darunter, der Geist Gottes brütet mit Vision. Das, was rauskommt, ist eine Ordnung, die Leben ermöglicht, damit daraus Frucht erwächst. Also der Geist Gottes, wenn er über dem Chaos brütet, hat er die Vision, dass eine Ordnung entsteht, dass eine Ordnung da drin schon enthalten ist. Und diese Ordnung ist dazu da, damit Leben daraus erwachsen kann. Und dass aus dem Leben heraus Frucht entsteht. In der Schöpfungsgeschichte sehen wir das. Mein persönlicher Glaube ist, dass der Geist Gottes heute noch über dem Chaos unseres Lebens brütet, mit dem Ziel, dass eine Ordnung entsteht, die Leben ermöglicht, damit daraus Frucht erwächst. Also wo immer ich Menschen begegne, die Chaos in ihrem Leben haben, schreie ich Hurra, Halleluja. Warum? Weil der Geist Gottes gegenwärtig ist. Das ist zutiefst mein Glaube. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Das heißt, er will, dass alle Menschen zum Leben kommen. Wir wissen, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und dass wir durch ihn und mit ihm hineinkommen in dieses Leben. Und gleichzeitig ist es ein Prozess. Es ist nicht etwas, was dann automatisch da ist. Aber er verliert das Ziel nie aus den Augen. Und manchmal habe ich den Eindruck, wir Christen brauchen noch viel mehr diesen Glauben, dass der Geist Gottes gegenwärtig ist und über dem Chaos unseres Lebens brütet, weiter brütet, auch nachdem wir uns für Jesus entschieden haben. Und ein wichtiger Ausdruck, deswegen habe ich das am Anfang reingebracht, dass Gott uns schon vor Grundlegung der Welt erwählt hat. Er hat Ja gesagt zu uns. Kein Mensch geht über diese Erde ohne diese Zusage Gottes. Ja, du sollst leben. Und wenn wir uns diesen Text anschauen in Hesekiel 16, Vers 6, das ist unglaublich, was das für eine Situation ist. Er spricht dazu Israel, aber das betrifft letztlich die Situation von jedem Menschen. Er sagt, ich sah dich, als du geboren wurdest, war niemand da, sagt er, als du geboren wurdest, war niemand da, der mitleidig auf dich geschaut hätte, der sich über dich erbarmt hätte, der dich mit Windeln gewickelt hätte oder mit Salz abgerieben hätte. Du warst so verachtet, dass du aufs Feld geworfen wurdest. Und als ich dich da in deinem Blut liegen sah, ging ich an dir vorüber und habe gesagt, du sollst leben, du sollst leben. Das heißt, egal wie unsere Lebensbedingungen waren oder sind, dieser Zuspruch Gottes besteht, der ist nicht weggenommen. Das ist für mich eine Grundlage, wenn ich mit Menschen ins Gespräch gehe, dass ich weiß, Gott will, dass dieser Mensch lebt. Und dass vieles von dem, was wir vorfinden in unserem Leben, noch nicht Leben ist. Leben ist mehr als nur Überleben. Okay, wie sind wir selber Botschafter von diesem Ja Gottes? Also, dass Gott Ja gesagt hat zu uns, hat ja immer eine weitergehende Wirkung. Also Gott sagt nicht einfach Ja zu uns und dann geht er weiter, sondern dieses Ja zu uns steht fest. Es wird permanent hineingehaucht, hineingesprochen, hineingegeben in unser Leben. Mit einem Ziel, dass wir selber Botschafter von Gottes Ja sind. Das beginnt eigentlich schon morgens beim Aufstehen. Jetzt frage ich euch, was habt ihr heute Morgen gedacht, als ihr in den Spiegel geschaut habt? Ihr müsst nicht antworten. Geht um die Frage für euch selber. Habt ihr Ja gedacht oder eher Nein? Ja, aber auch danke für das, was ich vor mir sehe, wenn du in den Spiegel schaust. Danke für den neuen Tag, das ist so in die Richtung. Ja, danke für den Tag. Aber wenn du in den Spiegel schaust und dich anschaust, eher Ja oder manchmal auch ein bisschen Nein? Okay, muss nicht antworten, Willi. Es geht nur darum, dass wir oft denken wir eher Nein oder über manche Dinge denken wir Nein. Und die Frage ist, warum? Wenn Gott Ja sagt, wenn er uns sieht, warum sollen wir Nein denken? Und genauso bei den Menschen um uns herum. Wie oft denken wir Nein, wenn wir Menschen begegnen? Auf der Straße, im Supermarkt, an der Tankstelle oder sonst irgendwo am Arbeitsplatz oder zu Hause. Wie oft denken wir Nein? Und warum? Gott denkt Ja. Das heißt nicht, Ja heißt nicht, es ist in Ordnung, mach was du willst, das ist alles gut. Sondern Ja heißt, ich sag Ja zu dir als Mensch. Weil dieses Ja feststeht, darum kann ich auch Nein sagen zu bestimmten Dingen, die du tust, weil die nicht in Ordnung sind. Wenn wir uns mal überlegen bei Kindern, der größte Schock für Kinder ist, wenn sie dem Nein der Eltern begegnen und dieses Nein so umfassend ist, dass das Kind den Eindruck hat, das wird als Ganzes in Frage gestellt. Wenn ich Ja sage zu dem Kind und aber Nein sage zu bestimmten Verhaltensweisen, kann das Kind das viel leichter annehmen, weil es sich immer noch geborgen fühlt in dem Ja. Wenn wir ehrlich sind, wie oft suchen wir selber nach dem Ja bei anderen, dass Menschen Ja zu uns sagen? Wie schwierig ist das, wenn wir dem Nein der Menschen begegnen, dass sie Nein zu uns sagen oder Nein denken? Also, wie sind wir Botschafter von Gottes Ja? Weil Gott Ja sagt zu uns, sind wir in der Lage, selber auch Ja zu sagen. Die ganze Geschichte der Erlösung, ne? Dass wir erlöst sind durch Jesus Christus. Das heißt letztlich, wie ist der Begriff? Versöhnt. Dass wir versöhnt sind mit Gott. Weil wir versöhnt sind mit Gott, sind wir versöhnt mit den Menschen, mit uns selbst und mit unserer Lebensgeschichte. Das heißt, was immer wir denken, wenn wir an unser Leben denken, was immer auftaucht, solange wir nicht zu einem Ja kommen, solange wir nicht Frieden haben, fehlt uns noch was. Steht noch was aus von dieser Versöhnung. Gottes Plan ist, dass wir in all den Belangen unseres Lebens, was immer wir vor Augen haben, dass unser Herz erfüllt ist mit Ja. Weil wir erkennen, dass er gegenwärtig ist und in seiner Gegenwart erkennen, was er mit der Situation, die gerade uns umgibt, was er damit vorhat. Okay, ich habe eine Textstelle rausgesucht, Jesaja 58, kennt jeder von euch. Ich sage immer ihr und euch, ich hoffe, das ist in Ordnung. Wer mich mit Sie anspricht, da werde ich auch mit Sie antworten. Ansonsten ist mir das immer einfacher mit dem ihr, weil Gott spricht auch immer so, er sagt immer du. Da heißt es, ist nicht vielmehr das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, ungerechte Fesseln zu lösen, die Knoten des Jochs zu öffnen, gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen, dass ihr jedes Joch zerbrecht. Habt ihr schon gelesen? Schon mal drüber nachgedacht, was das Joch ist? Was ist das Joch, das es zu zerbrechen gilt? Was ist das Joch, unter dem wir selber stehen? dieses Joch schleppen wir rum? Was mir vor Augen steht, ist das Joch der Botschaften, die sich auf uns draufgelegt haben, was andere Menschen über uns gesagt haben. Zum Beispiel ein Pastor, mit dem ich Gespräche führe, der immer wieder an diesen Punkt kommt, dass die Aussage seiner Mutter, du taugst nichts, irgendwie Besitz ergreift von ihm. Und er fürchterlich unter Stress gerät, beweisen zu müssen, dass er was taugt. Und dann ab und zu fast in eine Depression reinfällt, weil dieser Satz, du taugst nichts, wieder so mächtig wird. Wie schwer ihm das fällt, sich davon zu lösen, dieses Joch zu zerbrechen, dass diese Aussage der Mutter heute, er ist inzwischen über 60, dass diese Aussage kein Anrecht mehr an ihm hat. Aber immer wieder taucht das auf und er merkt, wie das wieder schwer wird in seinem Leben und zu einem Joch. Aussagen, die wir über andere Menschen machen, die über uns gemacht wurden, als wir Kinder waren, das ist zum Beispiel so ein Joch. Oder Aussagen, unter denen wir heute stehen, was wir alles müssen. Also Menschen zum Beispiel, die nah am Burnout sind, sind meistens unter dem Joch, dass sie etwas leisten müssen, um zu beweisen, dass sie sein dürfen. Ich muss Leistung bringen, ich muss zeigen, dass es gut ist und richtig ist, dass ich da bin. Und nur wenn ich Leistung bringe, dann kann ich sicher sein, dass es auch in Ordnung ist. Und ich kann nie sicher sein, weil ich nie weiß, ob die Leistung reicht. Das ist das Dilemma. Also das Joch. Gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen. Das heißt Menschen, denen die Freiheit geraubt wurde. Und es ist unglaublich, wie viele Menschen, vor allen Dingen auch Christen, unfrei leben, obwohl sie zur Freiheit befreit sind. Die immer noch unter diesen Botschaften leben, dass sie richtig sein müssen, um Liebe zu empfangen. Dass sie immer unter diesem Muss leben, was sie noch alles machen müssen und wie sie sein müssen und wie sie nicht sein dürfen, auch als Christen. Wie ist man als Christ richtig? Wann ist man richtig? Ihr müsst nicht antworten, das ist eine rhetorische Frage. Aber wann ist man richtig? Die meisten Menschen wissen, dass sie nichts leisten müssen. Sie wissen das. Aber vom Verhalten her tun sie so, als ob sie sich fürchterlich anstrengen müssen, um zu beweisen, dass sie es verdient haben. Warum? Weil irgendwas in ihnen nicht erlaubt, es geschenkt zu nehmen. Wir sind schon fast mitten in der Seelsorge drin. Okay, besteht es nicht darin, dein Brot dem Hungrigen zu brechen und dass du heimatlose Elende ins Haus führst? Vielleicht denkt ihr im Moment an die Flüchtlinge, die gerade kommen. Aber das Wort gilt ja auch, wenn die nicht da sind. Und wen führe ich dann ins Haus? Wem breche ich das Brot? Wer ist der Hungrige? Achtet mal drauf, wenn ihr Menschen begegnet in den Straßen und denen in die Augen schaut, ihr werdet so viel Hunger wahrnehmen. Wonach? Hunger danach, dass jemand mir begegnet, der Ja sagt zu mir. Jemand, der mir mal einen Moment Aufmerksamkeit schenkt. Jemand, der mir sagt, es ist gut, dass du da bist. Ein Stück Aufmerksamkeit zu bekommen. Der Kampf in unserer Welt geht um Aufmerksamkeit. Die ganzen Medien kämpfen um unsere Aufmerksamkeit. Jeder will unsere Aufmerksamkeit haben. Warum? Weil die Leute dadurch Geld verdienen. Aber es geht um mehr. Der unsere Aufmerksamkeit hat, der hat Macht über uns. Achte mal drauf. Die Aufmerksamkeit der Kinder hat Macht über die Kinder, weil er hineinreden kann in das Leben der Kinder. Und bei uns ist es genauso. Wenn wir den Fernseher einschalten und wir sitzen eine Zeit lang davor, wir verlieren unsere Trennschärfe. Wir haben irgendwie nicht mehr die Kontrolle, ob das nun wahr ist, was die sagen oder nicht, wenn wir nicht aufpassen. Also dem Brot dem Hungrigen zu brechen, das heißt aufmerksam zu sein, wo die Menschen sind, denen ich begegne, wo ich diesem Hunger begegne nach Zuwendung. Heimatlose Elende ins Haus führen, da brauchen wir nicht erst auf die Flüchtlinge warten. Es gibt so viele Menschen, die heimatlos sind, die kein Zuhause haben im Sinne von Zugehörigkeit. Warum? Wir leben in einer Gesellschaft, die geprägt ist vom satanischen Imperativ. Der satanische Imperativ heißt, tu, was du willst. Aber wenn ich immer tue, was ich will, verliere ich die Anbindung an die anderen. Weil ich mich immer abgrenzen muss, weil ich immer nur das tun muss, was ich will. Und dann komme ich kaum mit den anderen zusammen. Und diejenigen, die sich dann noch miteinander verbünden, haben trotzdem keine richtige Gemeinschaft. Also wir haben ganz viele heimatlose Elende in unserem Land. Auch ohne die Flüchtlinge. Wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bedeckst und dass du dich deinem Nächsten nicht entziehst, wo sehen wir jemanden Nackten, außer vielleicht in manchen Zeitschriften oder am FKK-Strand? So viele Menschen, die ungeschützt sind, so viele Menschen, die keine Identität haben und die offen sind für alles und meinen, das sei okay, aber dadurch völlig ungeschützt sind und alles auf sie niederprasselt und die überhaupt nicht wissen, was sie mit dem vielen Zeug machen sollen, was sie umgibt. Und dich deinem Nächsten nicht entziehst, ich weiß, diese Textstelle wird oft verwendet im Bereich der Sexualität in der Ehe. Was ich wahrnehme, ist, dass unglaublich viele Menschen nicht in der Lage sind, ihre Position einzunehmen, dem anderen ein Gegenüber zu sein. Jemand, der seine Meinung reingibt und es aushält, dass der andere eine andere Meinung hat, dass man diese Meinungen austauscht miteinander und dann darüber nachdenkt und zu sehen, was vielleicht an der Meinung des anderen dran ist, was ich daraus lernen kann. Natürlich ist eine tolle Art von Auseinandersetzung, ne? In der Streit darin besteht, dass jeder seine Position sagt und man sich entscheidet, auseinanderzugehen, um nach einer halben Stunde sich wieder zu treffen, um dann auszutauschen, was in der Zwischenzeit, was man damit erlebt hat, mit der Meinung des anderen. Das wäre stark, ne? Jetzt könnt ihr vielleicht sagen, das ist ein Traum. Ja, es ist ein Traum, es stimmt. Ich träume davon und ich glaube, Gott will das auch, dass wir mündige Christen werden, damit wir lernen, auf diese Weise gut miteinander umzugehen. Weil wir damit rechnen, dass die Meinung, die anders ist, für mich ein Geschenk darstellt, nicht eine Bedrohung. Wir behandeln die Meinung des anderen oft wie eine Bedrohung. Weil wir denken, ich muss mich verteidigen und rechtfertigen und aufpassen, dass ich nicht von meiner Meinung entfernt werde. Es gibt eine Verheißung. Wenn wir das tun, was vorher beschrieben wurde, dann, heißt es, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, deine Heilung wird schnell sprossen oder voranschreiten. Interessant, ne? Der Zusammenhang zwischen unserem Verhalten und der Heilung. Deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen, die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Das heißt, die Gegenwart Gottes wird dich umzingeln von allen Seiten. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten, du wirst um Hilfe schreien und er wird sagen, hier bin ich. Wenn du aus deiner Mitte fortschaffst, das Joch, das Finger ausstrecken und böses Reden, Joch habe ich schon beschrieben, aber Finger ausstrecken und böses Reden machen wir natürlich nicht mehr. Ne? Ein guter Christ redet nicht negativ über den anderen. Aber wir kommen manchmal in Situationen rein, wo andere das tun. Was machen wir dann? Aushalten, mitreden, flüchten oder standhalten, gegenüber sein. Das heißt, die anderen ansprechen. Ich habe mir angewöhnt, wenn ich mitkriege, andere reden über einen Dritten negativ, dann gehe ich hin und frage, hast du mit dem schon gesprochen? Und wenn er sagt nein, sage ich, okay, hast du ein Telefon dabei? Wenn die sagen, ja, okay, sage ich, dann rufen wir den anderen jetzt an. Was? Den anderen anrufen? Nee. Ich sage, doch, wir rufen den jetzt an und machen einen Termin. Nee. Wieso, sage ich, hast du Angst? Ja, ich traue mich nicht. Sage ich, okay, ich komme mit. Aber wir sprechen den anderen an. Inzwischen reden die Leute in meiner Gegenwart nicht mehr negativ. Aber sie werden aufmerksam. Ich möchte, dass sie aufmerksam werden. Warum? Weil es nicht nur für mich negativ ist, wenn sie es tun, sondern auch für die Leute selber. Wenn ihr mal in einer Gruppe seid, die negativ redet, dann werdet ihr merken, dass es euch nach einer gewissen Zeit schlecht geht. Es tut uns nicht gut und es tut den Menschen auch nicht gut. Im Gegenteil, wenn sie es nicht mehr machen und nicht das Finger ausstrecken, also auf den anderen zeigen, das machen wir heute nicht mehr. Ne? Wir wissen ja, dass sich das nicht gehört. Also machen wir es nicht mehr öffentlich, also offensichtlich. Wir machen es insgeheim, indem wir bei den anderen so denken und den Finger heimlich ausstrecken. Aber Gott möchte, dass wir auch das loslassen können, um den anderen zu sehen, wie er ihn sieht. Dann wird sich unser Herz verändern. Also wenn du dem Hungrigen dein Brot darreichst und die gebeugte Seele sättigst, oder dem anderen dein Herz finden lässt, heißt es an einer anderen Stelle. Das ist ja das Gleiche, wenn du merkst, jemand ist hungrig, du lässt ihn dein Herz finden, das heißt, du neigst dich ihm zu, du kommst ins Gespräch mit ihm, du hörst ihm zu, was er dir zu sagen hat, der schüttet sein Herz aus und du gehst mit ihm gemeinsam zu Gott, mit diesem Herzen, dann geschieht das hier. Dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis und dann dunkel wird es sein wie der Mittag. Wenn du genau hinhörst, dann merkst du, wie viele gebeugte Seelen es gibt in deiner Umgebung, wie viele Seelen ungesättigt sind. Wie viele Seelen eine Riesenlast mit sich rumschleppen. Man sieht das oft nicht, weil die Leute haben es gelernt, eine Maske zu tragen. Du kommst mit ihnen in Berührung, denkst, es ist alles okay bei denen. Und dann fragst du mal, wie geht's dir? Ich war mit einem Ehepaar in der Gemeinde, die habe ich da getroffen und ich sage zu dem Mann, gut siehst du aus. Und er sagt, Ich sage, was ist los? Und er macht so eine Bewegung zu seiner Frau hin, die 10 Meter weiter entfernt sitzt. Ich sage, was ist los? Habt ihr Probleme? Anfang des Jahres habe ich zu ihr gesagt, dass sie Ende des Jahres die Koffer packen kann. Ich sage, hallo, ich glaube, es wird Zeit, dass wir reden. Er sagt, ich schon, aber meine Frau nicht. Ich sage, ich gehe hin und frage sie, das wirst du nicht schaffen. Ich gehe zur Frau und frage sie, wie geht's? Gut. Ich sage, und deiner Ehe? Volltreffer. Sage ich, okay, ich denke, wir müssen reden. Sagt sie, ja, ich schon, aber mein Mann will nicht. Ich sage, und wenn ich zu ihm hingehe und er will, das wirst du nicht schaffen. Am Ende des Gottesdienstes saßen wir zusammen. Und das war höchste Eisenbahn. Das war höchste Eisenbahn, weil die beiden waren wirklich schon auf dem absteigenden Ast. Das, was er gesagt hat, war ernst gemeint. Er hat mir hinterher gesagt, das war wirklich so, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Über Kleinigkeiten haben die sich in die Wolle gekriegt. Sie haben es nicht fertig gekriegt, irgendwie wieder eine Basis zu finden, wo sie Ja zueinander sagen konnten. Also die Lasten, die Menschen manchmal tragen, die kriegen wir gar nicht mit, weil die nach außen hin irgendwie perfekt wirken. Und als ob sie keine Probleme haben. Also sobald du nur mal ein kleines... Ich habe mir inzwischen angewöhnt, die Leute zu fragen, bist du glücklich? Also wenn man fragt, wie geht es dir, sagen sie gut. Da kriegst du nichts raus. Aber wenn ich frage, bist du glücklich, dann sind sie überrumpelt. Dann wissen sie erst nicht, was sie antworten sollen. Und dann stochern sie rum und sagen, wie meinst du das? Ich sage, naja, ob du glücklich bist. Bist du zufrieden mit deinem Leben und den Umständen deines Lebens? Da können sie nicht einfach sagen, ja, weil das stimmt nicht. Das andere mit dem, wie geht es dir und gut sagen, das geht. Ist gemein, ne? Aber ich meine es nicht gemein. Ich möchte es wirklich rausfinden. Und ich möchte, dass die Leute anfangen, ehrlich zu werden. Und dass sie sich Hilfe holen, wenn es schwierig ist. Und viele Leute trauen sich nicht. Es geht ja weiter. Und beständig wird der Herr dich leiten. Er wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre und deine Gebeine stärken. Da wirst du sein wie ein bewässerter Garten und wie ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegt. Und die von dir kommen, werden die uralten Trümmerstätten aufbauen. Die Grundmauern vergangener Generationen wirst du aufrichten. Du wirst genannt werden Seelsorger. Das ist für mich eine Grundaufgabe in der Seelsorge. Menschen darin zu unterstützen, dass sie wieder ein Fundament bekommen, dass sie wieder merken, was ihre Wurzeln sind. Dass sie wieder merken, sie können sich abgrenzen. Sie können Grenzen setzen, aber auch die Tore öffnen. Aber sie entscheiden das. Es geschieht nicht einfach. Und ganz viele Menschen haben einen Riesenmangel in ihrer Identität, weil sie nicht wissen, was ihre Mauern sind, weil sie nicht wissen, was ihre Grenzen sind. Und weil sie keine Ahnung haben, dass sie die Tür zumachen können und aufmachen können. Sie sind einfach offen für alles. Es gibt ja diesen Spruch, ne? Wer offen ist für alles, der kann nicht ganz dicht sein. Kennt ihr nicht? Doch. Also, du wirst genannt werden Vermauerer von Breschen, Wiederhersteller von Straßen zum Leben oder zum Wohnen. Das heißt, es sind Dinge, die zum Leben dazugehören. Gott hat es uns beschrieben. Er lädt uns ein, dass wir ihn ernst nehmen. Und wenn ich jetzt so darüber spreche, dann beschreibt das eigentlich schon ein Stück weit die Gemeinde auch als Ort der Heilung, dass diese Dinge in der Gemeinde passieren. Und Achtung, wir können es nicht. Wenn wir anfangen, das zu tun, werden wir merken, dass wir es nicht schaffen. Wir können uns vornehmen, uns entscheiden, Ja zu sagen zu den Leuten in unserer Gemeinde. Dann gehen wir rein in die Gemeinde und dann werden wir vor allen Dingen die sehen, wo wir Nein denken. Preis den Herrn. Das ist normal. Ich denke, dass viele Dinge in der Bibel da drin stehen, damit wir aufmerksam werden, was wir alles nicht können und nicht machen. Gott erwartet von uns gar nicht, dass wir es können. Da steht in der Bibel, zieh den neuen Menschen an, leg den alten Menschen ab, oder? Zieh den neuen Menschen an, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Machen wir jeden Morgen, immer. Ziehen wir gar nicht erst aus, den neuen Menschen. Okay, wie lange reicht das? Bis ich aufstehe. Bei mir reicht es 30 Sekunden, dann kommt die Ungeduld. Was machen wir dann, wenn wir merken, wir haben es wieder nicht geschafft? Aufhören, wir ziehen gar nicht mehr den neuen Menschen an. Verzweifeln, Anklage, Selbstmitleid, was weiß ich alles, was kommen kann. Oder gehe ich damit zu Gott und sage, Herr, ich schaff's nicht. Was antwortet Gott? Ich weiß. Er weiß es ja längst, dass wir es nicht können. Aber die Tatsache, dass wir es nicht schaffen und zu ihm hingehen, gibt ihm Raum, dass er es in uns bewirken kann. Okay. Ich habe damals, als ich gebetet habe und Gott mir gesagt hat, dass er die Gemeinde als Ort der Heilung wiederherstellen will, da war ich ganz erschrocken, weil ich das Wort noch nie gehört habe und habe gefragt, Herr, dann gib mir ein Wort dafür. Und so wie Gott ist, hat er mir zwei Worte gegeben. Und ein Wort davon ist Haggai, zwei Kapitel. Da steht dieser eine Satz drin, geht hin auf das Gebirge, holt das Holz und baut mein Haus. Es soll mir angenehm sein und ich will meine Herrlichkeit erweisen, spricht der Herr. Wo würdet ihr hier in Stadthagen oder in Limburgo hingehen, um aufs Gebirge, um Holz zu holen? Bückeberg wahrscheinlich, ne? Ja, okay. Es gibt andere, und wenn ich das in Ostfriesland frage, dann sind sie ganz verzweifelt. Dann fällt ihnen vielleicht noch der Zitronenberg ein oder ähnliches, 70 Meter hoch. Aber da wachsen keine Bäume drauf. Ich habe mal so drüber nachgedacht und dann kam mir so das Bild, wenn wir Probleme in der Beziehung haben und die Vorstellung, ich gehe auf den anderen zu mit dem Problem, um das anzusprechen, dann kommt es einem manchmal vor wie ein Riesenberg. Die Vorstellung, die Tür aufzumachen, zu dem hinzugehen, du lieber Himmel, da stockt einem der Atem. Könnte das das Gebirge sein? Und das Holz holen, was heißt das Holz? Wie viele Leute gibt es in der Gemeinde, die ihr gerne segnen würdet, wenn sich eines Tages rausstellt, dass die gehen? Also jemand aus der Gemeinde sagt, ich ziehe um und die wird sagen, oh ja, dafür segne ich ihn gerne. Ich meine jetzt die Leute, neben die ihr euch nicht gerne im Gottesdienst setzen würdet. Es gibt eine Reihe Leute in der Gemeinde, über die wir uns aufregen können oder ärgern. Oder wenn wir denken, dass wir Nein denken. Das sind Gnadenspender, Leute, die uns aufmerksam machen auf den großen Wald vor unserer eigenen Haustür, die uns aufmerksam machen, wie viele Balken wir in unserem Herzen tragen. Kennt ihr, ne? Splitter und Balken. Diese Leute sind Gnadenspender. Und die machen uns aufmerksam auf das Holz, das wir in unserem Herzen tragen, die Balken, die wir haben. Und diese Balken sind das Bauholz. Wenn wir das Holz holen, indem wir auf das Gebirge gehen, indem wir diesen Berg besteigen, auf den anderen Menschen zugehen, der uns nervt, werden wir aufmerksamer auf dieses Holz in unserem Herzen, auf die Balken. Wenn wir damit zu Gott gehen, kann er daraus Bauholz machen. Und daraus wird sein Haus gebaut. Toll, ne? Wenn wir eines Tages vor Gott kommen und wir haben das alles nicht bearbeitet, wir kommen mit einem Riesentransporter mit Holzbalken da an und Gott fragt, was machst du denn hier? Das Holz sollte doch längst schon verwertet sein, das sollte doch längst schon für den Bau des Hauses verwendet worden sein. Wo bist du denn damit gewesen? Dass du, ja, ich habe mich gedrückt vor jeder Art von Gemeinschaft, damit ich ja nicht mit meinem Holz in Berührung komme. Wäre blöd, oder? Die Verheißung ist, die Herrlichkeit des neuen Hauses, dieses neuen Hauses soll größer werden, als die des ersten gewesen ist. Haggai 2, Vers 9. Und ich will Frieden geben an dieser Stätte. Und ich beziehe das auf dieses neue Haus, das sind wir. Wir sind dieser Tempel, wir sind diese Bausteine und Gott will mit uns dieses neue Haus bauen und das ist die Gemeinschaft, die Gemeinde. Die Herausforderung ist, dass wir erlauben, dass er uns da hineinbaut, dass er uns dafür verwendet. Und dafür hat er uns eine ganze Reihe von Anweisungen gegeben. Also Gemeinde erst nochmal, weil Gemeinde als Ort der Heilung, Begriffsbestimmung, Gemeinde, wo zwei oder drei zusammen sind. Das meiste, was ich an Heilung bisher erlebt habe, war im Rahmen von Zweier- und Dreiergruppen. Was macht Gemeinde aus? Menschen, also lebendige Bausteine, die eine persönliche Beziehung zu Gott haben, die Gott ernst nehmen und seinen Anweisungen folgen. Eigentlich ganz einfach, ne? Jeder von uns, jeder, der Ja gesagt hat zu Jesus Christus, gehört dazu, ist dieser lebendige Baustein. Und dazu gehört auch, dass wir Gott ernst nehmen, sonst hätten wir nicht Ja zu ihm gesagt. Aber das im Alltag zu machen, ist nochmal eine spezielle Sache. Das heißt, seine Anweisungen folgen eben miteinander und als Botschafter an Christi statt, das heißt in der Welt, nicht von der Welt. Das heißt, wir gehen durch diese Welt als Licht und als Salz. Von Gott so bestimmt. Also wir müssen da nicht drüber nachdenken, wir müssen auch nicht wissen, wie das geht. Wir sind es einfach. Aber im Miteinander ist vielleicht spannend, ich habe es mal überschrieben, die seelsorgerliche Gemeinde. Es gibt eine Reihe von Anweisungen im Neuen Testament oder was von Anregungen, so will ich es mal nennen. Zum Beispiel die liebende Gemeinschaft. Dass wir einander lieben und annehmen, dass wir füreinander sind statt nebeneinander, dass wir dem anderen vermitteln, du darfst sein. Das ist normal. In der Gemeinde, dass jeder Ja sagt zu dem anderen, dass einer den anderen liebt. Dann die tragende Gemeinschaft. Einer trage die Last des anderen. Oh, das ist selbstverständlich, das machen wir. Gott sagt das, wir sagen Ja und dann tun wir das. Das ist jetzt nicht irgendwie ironisch gemeint, wenn ich das sage. Das ist tatsächlich so. Es beginnt mit diesem Ja. Ich sage Ja und dann vertraue ich, dass Gott weiß, wie es geht, denn wir können es nicht. Wenn da steht, einer tragt, das ist eine, keine Ahnung, dann kommen sofort alle möglichen Bilder, was wir jetzt machen müssen. Manchmal ist es ja einfach nur das Zuhören, dass ich mal hinhöre, wenn der andere sagt, oh, mir geht es gerade nicht gut, dass ich sage, okay, erzähl gerade. Ich habe nur 5 Minuten Zeit, erzähl mal. Nur ein paar Worte, das reicht manchmal schon aus, dass der andere sagt, das tat jetzt so gut, danke. Mehr muss ich gar nicht machen, aber der Gedanke, der sofort kommt, oh, jetzt muss ich für den Kohlen aus dem Keller holen, ich muss für den einkaufen gehen, jetzt muss ich vielleicht auch noch irgendwie die Wohnung mit dem teilen. Immer so komische Sachen. Ne? Ich habe mit einer Frau telefoniert, die rief mich nachts an, so um 22:30. Und als ich ihre Stimme hörte, hatte ich schon den Impuls, jetzt geht es darum, dass ich sie frage, ob sie nicht zu uns kommen will, um bei uns zu übernachten. Ich dachte, oh nein. Wir haben telefoniert, am Ende habe ich sie gefragt, ob sie zu uns kommen will. Sie sagte, oh ja. Ich dachte, oh nein. Ich dachte, oh, die kommt und der wird es gut gehen hier und die will nie wieder nach Hause. Und ich werde die nie wieder los. Mein ganzes Leben lang bleibt die bei uns. Die kam, meine Frau und ich, wir haben noch mit ihr gebetet, noch ein bisschen gesprochen und dann ins Bett morgens stand sie auf und sagte, das tat so gut. Nach dem Frühstück sagte sie so, jetzt kann ich wieder nach Hause gehen. Ich dachte, oh danke Herr. Aber weshalb ich das erzählt habe, der Gedanke, den wir da haben, jetzt kommt die zu uns und nie wieder wird sie gehen. Und Gott will, dass sie ein ganzes Leben lang bei mir bleibt. Ich dachte, nee, blöd, ne? Wer sagt sowas? Wer will uns immer wieder an so eine Stelle bringen und zu sagen, pass auf, wenn du dich auf Gott einlässt, dann wird er das Schlimmste von dir verlangen, was du dir vorstellen kannst. Dreimal dürft ihr raten, wer das sagt. Die beziehungsreiche Gemeinde, einander anreizen zur Liebe und zu guten Werken, heißt es da. Ich habe früher mal gedacht, dieses Anreizen zur Liebe, zu guten Werken ist der erhobene Zeigefinger. Du könntest auch mal wieder was Gutes tun. Du könntest auch mal wieder deiner Frau Blumen mitbringen oder ähnliches. Eines Tages kam jemand ins Büro und hatte seine Taschen geleert. Kugelschreiber, Stifte und Radiergummis und Büroklammern, alles, was man so hat. Und ich habe gesagt, was machst du denn hier? Haben wir nicht genug im Büro? Er sagte, du, ich habe festgestellt, wie viel in der Zwischenzeit vom Büro zu mir nach Hause gewandert ist. Ich habe aufgeräumt. Ich war völlig erschrocken, es hat mich richtig getroffen. Ich dachte, hoffentlich kommt niemand zu uns zu Besuch, bevor ich aufgeräumt habe. Also Anreiz heißt Modell. Wenn jemand anfängt, Gott ernst zu nehmen, dann wird Gott es benutzen, um andere anzureizen dadurch, dass sie auch das wollen. Bei uns in der Gemeinde, unser Sohn hat eine Arbeit mit den jungen Männern angefangen und die sind 0,0 waren die richtig aufgestellt. Die haben angefangen, Gott ernst zu nehmen, die haben ihr Leben aufgeräumt, das war unglaublich. Und die jungen Mädchen, die haben geguckt, und als sie gesehen haben, was bei den jungen Männern passiert, haben die gesagt, wir wollen auch. Dann haben die den jungen Frauenhauskreis gegründet und fingen auch an, ihr Leben aufzuräumen. Das war richtig toll. Also Modell, da wo Menschen anfangen, Gott ernst zu nehmen, da hat das Wirkung auf die anderen. Die erbauliche Gemeinschaft, der eigene Lebensstil hat Wirkung auf die anderen. Früher habe ich immer gedacht, es geht darum, dass ich sonntags meine Sonntagskleidung anziehe, die Sonntagsschuhe, eine Klemme im Haar. Jedenfalls wollte das meine Mutter immer. Und es ging immer darum, dass man ordentlich aussieht. Es ging immer darum, dass die anderen ein gutes Bild von unserer Familie haben. Es ging nicht um meinen baulichen Lebensstil. Heute weiß ich, es geht um was anderes. Es geht um die Herzenshaltung. Dass in der Art und Weise, wie du lebst, wie du dein Leben führst, andere angeregt werden. Es war ein Ding, als wir von Würzburg nach Kitzingen gezogen sind, haben wir uns verabschiedet von den Nachbarn. Und ich dachte immer, was müssen die Leute denken? Auf unserem Auto ist ein Fisch. Und was die bei uns mitkriegen in unserem Lebensstil, das ist nur Chaos. Dann kam eine Nachbarin und sagte, schade, dass sie gehen. Immer wenn ich zu ihnen rübergeschaut habe, wurde es hell. Ich dachte, hä? Was hat die gesehen? Das hat mich völlig überführt. Ich dachte, ja, okay. Es kommt nicht darauf an, dass ich alles richtig mache, aber wenn ich meinen Lebensstil in der Beziehung zu Jesus führe, dann erlaube ich, dass Licht in mein Leben reinkommt. Und dann ist es nicht abhängig von dem Äußeren, sondern in der Art und Weise, wie ich aus der Tür trete, wie ich den Menschen begegne. Okay, da gibt es dann eine ganze Menge Anregungen, noch viel mehr. Es geht bei diesen ganzen Sachen, habt ihr wahrscheinlich alle schon gehört, es geht nicht darum, dass wir es können. Es geht nicht darum, dass wir uns anstrengen, was zu machen, sondern dass wir Ja sagen, Herr, wenn du meinst, dass das gut ist, dann sage ich Ja dazu. Und ich weiß noch nicht, wie es geht, aber ich sage Ja. Ne? Tosca, hast du ja auch gelernt in der Schulung. Hast du sofort umgesetzt, oder? Aber klar. In der Schulung gibt es nämlich manchmal Hausaufgaben und da werden solche Sachen dann auch gemacht. Probier das mal aus, eine Woche sowas zu tun, um dann zu erfahren, was dir begegnet ist in der Zeit. Und meistens erzählen dann die Leute, was sie alles nicht geschafft haben. Und das ist genau das, wenn wir uns vornehmen, was zu machen, stellen wir fest, was wir alles nicht machen. Und dann brauchen wir Gnade. Und genau darum geht es Gott. Okay, der Ort der Heilung ist überall zu jeder Zeit, rechter oder unrechter Zeit, immer. Gott will Heilung. Er will, dass wir heil, er will, dass wir wiederhergestellt werden. Er will, dass wir normal werden. Wisst ihr, was normal ist? Normal ist, wenn wir wie Jesus werden. Glaubt ihr das? Ihr müsst nicht antworten. Das ist eine rhetorische Frage. Aber Gott will es. Gott will, dass wir so normal werden wie Jesus. Wir sind seine Kinder, oder? Und Jesus ist der Erste, der Vorhineinschreitende, der Erste von vielen Brüdern. Und das heißt, Gott will, dass wir so normal werden. Wir werden umgestaltet in das Ebenbild Jesu Christi. Also normal, aus Gottes Sicht. Wir verwenden den Begriff Normalität immer im Sinne von, was alle machen oder die meisten machen. Bei Gott ist es so, dass er eine Vorstellung von Normalität hat und wenn er an normal denkt, denkt er an Jesus. Und deswegen normal. Mir hat es sehr geholfen, dieser Begriff, weil ich gemerkt habe, ich bin so unnormal. Da tut es gut, wenn man weiß, dass jemand weiß, wie normal geht und das auch will. Wie geschieht jetzt Heilung in und durch Gemeinschaft? Ich werde noch ein bisschen was davon erzählen, dann gebe ich mal Raum, dass ihr Fragen stellen könnt. Mir sind vier Begriffe eigentlich aufgefallen, die dabei eine Rolle spielen bei dem Wort Heilung. Das eine ist Auftragssinn. Wir brauchen eine Klarheit, was unser Auftrag ist. Wenn du morgens aufstehst und nicht weißt, warum du aufstehen sollst, dann fehlt dir was. Wenn du morgens im Bett liegst und denkst, oh, schon wieder so ein Tag, dann fehlt dir was. Dann fehlt dir eine Verbindung zu dem Tag. Dann fehlt dir der Auftrag. Dann weißt du nicht, was es für einen Sinn machen soll, wenn du aufstehst. Wenn du das vorfindest in deinem Leben, dann renn zu Gott und sag, Herr, ich weiß nicht, was mein Auftrag ist, ich brauche dich. Bitte mach mir klar, wozu das Sinn macht, dass ich morgens aufstehe. Man hat übrigens festgestellt, dass alte Menschen, die im Krankenhaus sind, schneller gesund werden, wenn die zu Hause einen Auftrag haben. Und wenn es nur die Zimmerpflanze oder ein Haustier ist. Jemand, der keinen Auftrag mehr hat, der nicht mehr weiß, warum er noch da ist, der keinen Sinn mehr hat, was soll's noch? Warum willst du einen Fuß vor den anderen setzen? Das zweite ist die Frage der Identität, hängt eng zusammen mit dem Auftrag. Die Frage, wer bin ich? Spannender Teil. Wenn dich jemand fragt, wer bist du, was machst du dann? Zückst du deinen Ausweis und liest dann vor, ich bin Name, Wohnort, Beruf vielleicht noch? Oder zückst du deine Bibel und liest vor, was in der Bibel steht, wer du bist? Auch ein Kampffeld. Auch die Frage, wer bin ich? Und viele Menschen hängen an dieser Ecke fest, weil sie nicht wissen, wer sie sind und deshalb auch nicht klar haben, wer sie in der Beziehung zu Gott sind. Und deshalb auch nicht klar haben, wer sie innerhalb der Gemeinde sind. Wenn du nicht weißt, wer du innerhalb der Gemeinde bist, dann fehlt dir der Zusammenhang. Und da kommt dann der nächste Begriff mit rein, die Frage der Beziehung, der Zugehörigkeit, der Verbindlichkeit und der Verantwortung. Also zu wissen, wo ich dazugehöre, was meine Verantwortung ist und das in einer Verbindlichkeit. Zu wissen, die anderen leben genauso in dieser Verbindlichkeit. Wir gehören zusammen, wir leben füreinander. Wenn einer Not hat, ist der andere für ihn da. Ich hatte einen Freund früher in der Schulzeit und wir hatten ein Prinzip im Miteinander. Das Prinzip lautete, wenn einer irgendwas brauchte und hat den anderen angerufen, dann war der andere zur Stelle. Er hat nicht gefragt, muss es jetzt sein? Und es konnte nachts sein, es konnte Tag sein, es konnte schneien, es konnte regnen, es konnte brennen. Es war völlig wurscht. Der hat nicht gefragt, muss es jetzt sein, sondern der ist sofort gekommen, weil er gesagt hat, wenn der mich anruft, dann ist es wichtig. Das war toll. Zu wissen, ich rufe da an und der kommt sofort. Ich muss mich nicht erklären, ich muss nicht irgendwas rechtfertigen. Das war fantastisch. Wir haben es selten benutzt, aber es war gut, es zu wissen. Es war eine starke Verbindung. Es hat sich verändert, als sich die Beziehung verändert hat. Da wurde das Prinzip zu einem Joch. Plötzlich der Gedanke, der andere könnte anrufen und ich muss dann hin, oijajaj. Aber so eine Beziehung zu haben, in so einer Beziehung zu leben, und das ist eigentlich auch das Wesen von Gemeinde, was aus Gottes Sicht. Nicht das, was wir vielleicht in Gemeinde bisher erleben. Achtung, lasst euch da nicht verrückt machen. Nicht das, was wir bisher erlebt haben, ist der Maßstab, sondern wie Gott das sieht und was er will. Und das Letzte sind dann noch Regeln und Strukturen. Regeln, Strukturen haben ihren Sinn darin, dass sie das andere unterstützen. Regeln, Strukturen im Miteinander sind nur dann sinnvoll, wenn sie das Leben fördern. Wenn die Strukturen dazu da sind, dass wir unser Leben investieren, damit die Regeln aufrechterhalten werden, wird es schief. Und das bedeutet immer wieder auch, die Regeln zu überprüfen, ob sie noch sinnvoll sind. Weil Regeln von heute müssen nicht morgen noch genauso sinnvoll sein. Wie geschieht nun Heilung in und durch Gemeinschaft? Ein paar Beispiele. Ich frage erstmal, wozu bin ich da, gehört dazu. Auftrag und Sinn spielt dabei eine Rolle. Und ein Beispiel, eine Frau, die Multiple Sklerose hat, die an ihren Rollstuhl gefesselt ist, die das Sorgerecht um die Kinder verliert, Scheidung und dann in einem Pflegeheim landet und vor ihrem 40. Geburtstag sagt, ich möchte nicht mehr leben. Und vor ihrem 50. Geburtstag sagt sie, ich bin gespannt, was noch kommt. Was ist passiert zwischen dem 40. und 50. Geburtstag? Sie war im Pflegeheim, sie hat eine Schwester kennengelernt, die beiden haben sich befreundet und sind zusammen in eine Wohngemeinschaft gezogen. Und diese Frau im Rollstuhl, das wurde immer schlimmer. Also es war zum Schluss so, sie konnte kaum noch sehen, konnte sich kaum noch rühren und so weiter. Aber sie hat ihren Sinn gefunden. Und ihre Aussage war, dass sie festgestellt hat, dass der Sinn ihres Lebens darin besteht, sich von Gott lieben zu lassen. Und da, wo sie sich von Gott lieben lässt, merkt sie, wie sie selbst Liebe weitergeben kann. Und die hat sie weitergegeben in Form von Gebet. Sie hat gebetet für die ganze Welt. Aber sie hat die Aussage gemacht, jetzt endlich habe ich Frieden gefunden. Und ich bin gespannt, was noch kommt. Übrigens ein Interview von der Joni Eriksson Tada, vielleicht ein Begriff, die als Teenager einen Badeunfall hatte, querschnittsgelähmt ist und sich sehr mit den Fragen von Sterbehilfe und Ähnlichem beschäftigt. Und sie hat Leute interviewt, die eben so an den Rollstuhl gefesselt waren. Und ein spannendes Buch, Endlich sterben dürfen, war der Titel, oder Sterben dürfen, Fragezeichen. Und diese Beschäftigung, wann ist es sinnvoll, macht es überhaupt einen Sinn? Und was denken diese Menschen, die in so einer Situation sind, eigentlich darüber? Wie geschieht Heilung in und durch Gemeinschaft? Das nächste ist die Frage von, wohin gehe ich? Die Frage von Vision und von Glaube. Was für eine Vision habe ich für mein Leben? Was erwarte ich, was vor mir liegt? Glaube ich, dass Gott einen Plan hat und eine Perspektive für mein Leben? Ich erlebe ganz viele Menschen, die eher vermeidungsorientiert sind, anstatt entwicklungsorientiert. Gottes Plan ist Entwicklung. Wenn wir uns die Bibel durchlesen, dann sehen wir, dass Gott so viel für uns bereitet hat. Das ist eine permanente Entwicklung. Wisst ihr, dass ihr Habende seid? Habende oder eher Mangelhabende. Eine kleine Geschichte. Ich habe ein Gespräch mit einem Ehepaar. Die beiden sitzen vor mir und schreien sich an. Nach drei Minuten waren die mitten im Gange. Ich wollte irgendwie dazwischen kommen und habe es nicht geschafft. Die haben nicht auf mich gehört. Die haben sich einfach nur angeschrien. Hin und her und her und hin. Dann habe ich irgendwann auf den Tisch gehauen, weil ich dachte, ich mache ein lautes Geräusch und dass es einen Knall gibt und dann hören die vielleicht auf mich und gucken mich an. Nee, nichts war. Die haben weitergeschrien. Bin ich aufgestanden, habe mich zwischen die beiden gestellt. Und immer wenn die irgendwo versucht haben, an mir vorbeizuschreien, habe ich dann die Bewegung mitgemacht, solange bis sie endlich mal ruhig waren. Dann habe ich gesehen, dass der Mann am ehesten ansprechbar war. Dann habe ich gefragt, was ist passiert? Dann erzählt er, ja, wir hatten 3 gute Tage miteinander und dann war es so, dass dass wir nach Haus gefahren sind. Ich dachte noch, das wird ein schöner Abend heute. Und die Frau sagte ja, und ich hatte Hunger und habe gesagt, oh, ich könnte ein Abendessen vertragen. Und dann sind sie, bevor sie in ihre Wohnung gingen, noch zu seinen Eltern reingegangen. Und die Eltern haben ihnen noch was mit auf den Weg gegeben, was sie zu versorgen hatten. Und der Mann hat in dem Moment schon die Klappen dicht gemacht und hat gesagt, der Abend wird nichts mehr. Er hat innerlich dicht gemacht, ist hinter seinem Computer. Die Frau hat die Sachen versorgt, die die Eltern mitgegeben haben, und hat irgendwann festgestellt, der Tisch ist nicht gedeckt. Dann hat sie angefangen, ihren Mann anzuschießen, dass der Tisch nicht gedeckt ist. Er hat zurückgeschossen. So waren die beiden mitten im Krieg. Das hat 5 Tage gebraucht, bis sie bei mir waren. Und diesen Krieg haben sie dann weitergeführt. Nun hatte ich mit denen schon oft darüber gesprochen, dass sie Habende sind. Die Bibel sagt, dass uns der ganze geistliche Segen des Himmels gehört. Die Bibel sagt, dass wir Teilhaber sind an der ganzen Fülle der Gottheit. Wisst ihr, was die Fülle der Gottheit ist? Das ist die Fülle der Liebe, die Fülle der Kraft, die Fülle des Friedens, die Fülle des Lebens, die Fülle der Freude, die Fülle der Gnade und so weiter. Gott ist voll. Und an dieser Fülle haben wir teil. Das heißt, wir können genauso voll sein. Die beiden haben sich verhalten wie Mangelhabende. Du immer, du hast dies und du hast jenes und du hast jenes und weil du, deshalb kann ich nicht und so weiter. Hin und her ging das. Als ob die Liebe des einen abhängig ist vom Verhalten des anderen. Jeder hat sich so verhalten, als ob er nichts hätte. Dann habe ich zum Mann gesagt, du, ich habe euch doch gesagt, du bist Habender. Was kannst du deiner Frau geben? Sagt er, nix. Habe ich gesagt, ich mache dir einen Vorschlag. Du sagst zu deiner Frau, es tut mir leid, dass ich dicht gemacht habe. Nö, das tut mir nicht leid. 10 Minuten haben wir rumgemacht, bis er soweit war, seiner Frau zu sagen, es tut mir leid, dass ich dicht gemacht habe. Sie sagt, hättest du das doch gleich an dem Abend gesagt, dann wäre ich aus meiner Kiste rausgekommen. Da habe ich zu ihr gesagt, was kannst du deinem Mann geben? Nix. Ich sage, ich mache dir eine Vorlage. Du sagst zu deinem Mann, ich brauche dich, um aus meiner Kiste rauszukommen. Nee, ich brauche ihn nicht. Viertelstunde haben wir rumgemacht, bis sie soweit war, ihrem Mann zu sagen, ich brauche dich, um aus meiner Kiste rauszukommen. Danach sind die beiden Händchen haltend rausgegangen. Ich dachte, wow, jetzt feiert der Himmel eine Party. Reich Gottes ist angebrochen. Was ist passiert? Die beiden haben sich darauf besonnen, dass sie Habende sind. Dass sie etwas geben können. Nämlich dem anderen sagen, es tut mir leid. Das ist vielleicht das Schwierigste, was wir überhaupt haben, was wir geben können. Dem anderen sagen, es tut mir leid, dass ich mich im Ton vergriffen habe. Es tut mir leid, dass ich dicht gemacht habe. Es ist eigentlich so einfach, wenn man es rein äußerlich betrachtet. Und so ein Riesenberg, wenn man es rein innerlich betrachtet. Okay, was spielt sich da bei uns ab? Gott will, dass wir hingelangen, dass wir das alles in Besitz nehmen. Ich glaube, es gibt über 8000 Verheißungen, die alle uns gehören. Hat jemand mal gezählt, die Verheißungen der Bibel. Und in 2. Korinther 1, Vers 20 heißt es, dass in Christus das Ja ist auf alle Gottesverheißungen. Dieses Ja gehört uns, die Gottesverheißungen gehören uns, 8000 und noch mehr. Testament, Erbe antreten. Und zu diesem Erbe, zu diesem Verheißung gehört eben, dass wir Habende sind, dass wir Teilhaber sind an der ganzen Fülle der Gottheit. Und wir lassen uns das rauben, immer wieder. Und das meiste ist, wir sind nicht entwicklungsorientiert, weil entwicklungsorientiert würde heißen, wir lassen uns auf Gott ein, wir trauen uns etwas Neues zu machen, was wir vorher noch nie gemacht haben. Die meisten Menschen sind eher vermeidungsorientiert. Vermeidung heißt, ich habe irgendwo mal etwas erlebt, was wehgetan hat. Ich habe irgendwo etwas erlebt, wo ich Enttäuschung erlebt habe. Und dann gibt es in mir eine Entscheidung, nie wieder. Ich will nie wieder Enttäuschung erleben, ich will nie wieder Schmerz erleben. Und dann bin ich ständig auf der Suche, wo könnte wieder Enttäuschung oder Schmerz lauern. Also vermeidungsorientiert. Etwas in mir, das mache ich nicht bewusst, aber etwas in mir liegt ständig auf der Lauer und hält Ausschau. Und sagt, Achtung, Achtung, da könnte... Wer von euch hat den Film gesehen, Alles steht Kopf? Noch keiner. Gut, müsst ihr auch nicht angucken. Aber vielleicht den Trailer im YouTube mal anschauen. Alles steht Kopf, da wird so eine Szene gezeigt, wie die Eltern... Vater und Mutter zusammensitzen mit der Tochter, die ist ungefähr 10 Jahre alt. Die Mutter fragt die Tochter, wie war es in der Schule? Und die Tochter macht, so nach dem Motto, blöde Frage. Und dann sieht man irgendwann so im Kopf der Frau so eine Gruppe von Männchen sitzen, die Alarm sagen und sagen, hey, 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 Unterstützung holen, Mann, Signal an Mann senden, Signal an Mann senden. Und dann sieht man die Frau wieder, wie sie zu ihrem Mann macht. Und der Mann sitzt da mit völlig verschleierten Augen, träumt vor sich hin, dann sieht man im Kopf des Mannes, wie er innerlich beim Fußballspiel ist. Stadion und er plötzlich sagt irgendwas in ihm, da hat er auch so eine Mannschaft im Kopf sitzen, die sagt, Achtung, Achtung, Botschaft von Frau, Achtung, Botschaft von Frau, nichts wahrgenommen, nichts wahrgenommen. Und der Mann guckt hoch, guckt die Frau an. Und bei der Frau wieder die Menschen im Kopf, die sagen, Botschaft wiederholen, nicht angekommen, die Botschaft und so weiter. Und dann sagt sie nochmal und macht so eine Bewegung zur Tochter hin. Dann guckt er auf die Tochter und sagt, wie war es heute in der Schule? Die gleiche Frage. Also Dieses Spiel, das spielt sich bei uns im Kopf ab. Wir haben eine Instanz, die immer sagt, pass bloß auf. Wenn du nicht aufpasst, dann passiert das Gleiche wie früher. Und wir lassen uns so leicht davon leiten. Und dann sind wir vermeidungsorientiert und immer in der Hab-Acht-Stellung. Das heißt, immer in diesem Misstrauen, es könnte wieder was passieren. Das heißt eigentlich, wir sind misstrauisch gegen Gott. Macht das Sinn? Und Gott möchte, dass wir uns öffnen und vertrauen und erwartungsvoll sind, wie er uns führt. Okay, ich gehe mal ein bisschen weiter, weil es sind dann so ein paar Sachen, Identität natürlich klar, habender sein. Große Frage, die immer wieder eine Rolle spielt, wovon ist mein Leben geprägt? Und die meisten Menschen leben vergangenheitsorientiert, also das Leben ist überschattet von Lebenskrisen, von Verletzungen, von Mangel, von Verlusten. Das heißt, nach hinten gerichtet. Wenn man mit den Menschen spricht, dann erzählen sie, was früher alles schiefgelaufen ist. Dann erzählen sie, was sie alles Negatives erlebt haben. Und jedes Mal, wenn das wiederholt wird, dann wird es wieder dramatisch. Dann ist es gerade so, als ob das Alte wieder passiert und wieder gegenwärtig ist. Ich habe mit einer Frau gesprochen, die mir eine Dreiviertelstunde erzählt hat, was ihr Vater alles an Negativen in ihr Leben hineingesprochen hat. Nach einer Dreiviertelstunde war ich platt. Dann habe ich gesagt, jetzt ist Schluss. Dann habe ich gesagt, weißt du, jetzt sind wir nochmal still und bitten den Heiligen Geist, dass er dir aufzeigt, wie viele Menschen Gott in dein Leben gestellt hat, die dir etwas von dem gegeben haben, was du dir immer von deinem Vater gewünscht hast. Wir waren einen Moment still und plötzlich sagte ich, stimmt. Da gab es Leute, Verwandte, die mich eingeladen haben, Lehrer, die mir ein gutes Wort gegeben haben, Freunde, die mich ermutigt haben. Plötzlich sah sie die ganze Armee, die Gott auf die Beine gestellt hat, um etwas von dem zu bekommen, was ihr Vater ihr nicht gegeben hat. Dann habe ich ihr gesagt, weißt du, noch einmal setzt du dich hin, schreibst einen Brief, schreibst alles das Negative rein, was dein Vater gemacht hat. Du gehst damit zum Pastor, ihr bringt den Brief ans Kreuz, ihr verbrennt den Brief hinterher und nie wieder redest du über deinen Vater und über diese Vergangenheit, über die negativen Dinge. Nach einer Stunde hatte sie schon den Brief geschrieben, am nächsten Tag war er schon verbrannt. Und die Frau sah völlig verändert aus. Warum? Weil ihre Aufmerksamkeit weg war von der Vergangenheit und auf das gerichtet, was sie hat als Habende. Sie hat plötzlich gemerkt, sie hat so viele Menschen, die ihr Gutes entgegenbringen. Das war immer ausgeblendet durch die Sicht auf den Vater, auf das, was der Vater nicht gemacht hat. Und Gott will das. Er will, dass wir in diese vollkommene Wiederherstellung kommen, dass wir in die Freiheit reinkommen, dass alles, was in unserer Vergangenheit war, im Licht der Ewigkeit hell wird und wir plötzlich merken, wie Gott gegenwärtig war und die Dinge der Vergangenheit kein Recht mehr haben, unser Leben heute und in die Zukunft hinein zu bestimmen. Okay. Was ist jetzt die Rolle der Seelsorge? Ein paar Worte noch dazu. Ich habe oft erlebt, dass Menschen kommen und wollen ihre Probleme loswerden. Wenn ich dann frage, wozu? Dann sagen sie, naja, damit ich mein Leben weiterführen kann. Sie sagen nicht mein altes Leben. Aber gemeint ist, damit ich mein altes Leben weiterführen kann, weil die Probleme hindern mich daran, mein altes Leben in Ruhe weiterzuleben. Probleme sind aber ein Geschenk Gottes. Soll ich es nochmal sagen? Probleme sind ein Geschenk Gottes, weil wir nur durch Probleme auf Gott aufmerksam werden. Ohne Probleme brauchst du Gott nicht, weil in den Problemen bist du plötzlich hilflos und dann rennst du zu Gott und dann erlebst du, wie Gott mit dir geht. Und viele Menschen wollen die Probleme loswerden, weil sie auch denken, dann gibt es endlich eine problemfreie Zone. Das ist eine Illusion. Es gibt auf dieser Welt keine problemfreie Zone. Die Idee ist, dass wir durch die Probleme durchgehen in der Gegenwart Gottes. Wozu? Dass wir frei werden für die nächsten Probleme. Das Blödeste ist eigentlich, wenn du in deinem einen Problem stecken bleibst und die neuen Probleme kommen schon. Dann bist du nämlich nicht frei für die neuen Probleme. Du hängst noch in dem alten Problem fest und dann kommt schon das nächste Problem und dann noch das nächste. Das ist wie beim Tetris-Spielen, wenn irgendwie alles übereinander stürzt nachher. Aber die Idee Gottes ist, dass du weitergehst, dass du vorwärts gehst, dass du Schritte machst und indem du gehst, wirst du merken, wie du durch das Problem durchgehst, weil Gott mit dir ist. Und Menschen dazu zu ermutigen und sie anzuleiten, dass sie das erkennen, wie Gott gegenwärtig ist. Da geht es letztlich um diesen Prozess der Reinigung, der Heiligung und der Reifung. Ich bin auf diesen Begriff gekommen, weil ich eine Schulung gemacht habe in England und ich habe nicht das Wort Seelsorge übersetzt in Counseling, sondern ich habe das deutsche Wort Seelsorge exportiert. Also wenn ihr nach England kommt und ihr hört Leute sagen, oh, wir gehen in die Seelsorge, dann wisst ihr, dass es von damals kommt. So war auch damals die Frage. Als ich dann angefangen habe, haben sie gefragt, what's that, what's Seelsorge? Dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt erkläre, ist die Woche rum. Dann habe ich gesagt, wir machen diese Woche Schulungsprogramm und am Ende werde ich euch fragen, was ihr erlebt habt und ihr erzählt mir, was Seelsorge ist. Das war spannend. Am Ende habe ich dann gefragt, was habt ihr erlebt? Das waren Seniorpastoren und die sagten dann, das, was wir erlebt haben, kamen diese drei Worte: Reinigung, Heiligung und Reifung. Das hat mich zutiefst berührt, weil ich immer nach einer Beschreibung gesucht habe für Seelsorge. Ich dachte, wow, genau das ist das, was ich will. Seelsorge als Unterstützung in dem Prozess der Heiligung, der Reinigung und der Reifung. Probleme sind eigentlich die Nebensache dabei. Probleme sind manchmal das Hilfsmittel, dass Leute sich überhaupt auf den Weg machen. Aber das Ziel ist nicht die Beseitigung der Probleme. Das Ziel ist, dass wir in dem Prozess der Heiligung, der Reinigung und der Reifung vorankommen, dass wir normal werden. Okay, die Vision, das Ziel nochmal in einem Bild. Ihr kennt es, ne? Das ist ein Baum. Logisch, oder? Mit einer Frucht dran, sieht man auch. Okay, also was ist der Teil, wenn wir daran denken, was Gottes Plan ist für uns? Er verwendet ja immer wieder Bilder in der Bibel. Zum Beispiel das Bild von einem Baum. Und was ist das Zentrale beim Baum? Es geht immer um die Wurzeln, wohin die Wurzeln ausgerichtet sind. Und für uns heißt das, dass unsere Wurzeln zu Gott hin ausgerichtet sind. Psalm 1, der ist wie ein Baum gepflanzt an einem Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Wenn die Wurzeln an der richtigen Stelle sind, und da sind dann Begriffe wie erste Liebe, Zeit mit Gott, Gott hören, das Gottesbild spielt eine Rolle, die Frage von Jüngerschaft. Aber letztlich die Beziehung zu Gott, der zentrale Teil, das, was für Gott im Zentrum steht. Wenn Gott etwas will, dann ist es die Beziehung zu uns. Wenn diese Beziehung fehlt, wird es tragisch. Aus dieser Beziehung heraus entsteht dann das Sein, dass wir sein dürfen, unsere Identität. Und aus der Beziehung und aus dem Sein heraus entwächst dann die Frucht. Viele Menschen sind fruchtorientiert, denken, ich muss was bringen, damit daraus eine Frucht erwächst. Ich muss Früchte bringen, Früchte, Früchte, Früchte. Die Frucht wächst, wenn wir in der Beziehung zu Gott sind. Alles andere, was wir sonst bringen, sind selbstgeschnitzte Früchte. Und was willst du damit dann machen, wenn Gott dann sieht, dass du da selbstgeschnitzte Früchte hast, sagt er, was ist das denn? Du hast dir so viel Mühe gegeben, das hättest du viel einfacher haben können. Einfach Zeit mit mir verbringen, so wie die Maria, ne? Die Martha, die schafft sich einen ab und die Maria, die hockt zu den Füßen von Jesus. Und dann beschwert sich Martha bei Jesus und sagt, sag ihr doch mal, die soll mir helfen. Und dann sagt Jesus, arme Martha, du gibst dir so viel Mühe. Maria hat den guten Teil erwählt. Er soll ihr nicht weggenommen werden. Ist das nicht cool? Ist doch entspannend, oder? Okay, also das Ziel der Seelsorge, die Normalität Gottes. Alle Störungen resultierten aus einer gestörten Beziehung zu Gott. Das ist eine These, dass ich sage, alle unsere Störungen, die wir haben in unserem Leben, resultieren aus einer gestörten Beziehung zu Gott. Wenn wir die Bibel lesen, dann ist immer die Rede davon, wenn die Beziehung zu Gott in Ordnung ist, dann ist unser Leben in Ordnung. Dann haben wir Frieden, dann haben wir Ruhe. Und immer da, wo Sorge da ist und Angst auftaucht, heißt das, irgendwo ist ein Misstrauen zu Gott hin. Wie sieht nun eine ungestörte Beziehung aus? Das will ich euch noch kurz erläutern und dann werde ich euch fragen, ob ihr Fragen habt. Die normale Gottesbeziehung würde doch so aussehen, wenn wir ein Problem haben, rennen wir damit zu Gott. Wir sagen, Daddy, ich habe ein Problem, Gott sagt, ich weiß. Und dann gibt er uns eine Lösung dafür und wir sagen, hurra, das ist die beste Lösung, die es überhaupt gibt. Und dann erfahren wir die Lösung Gottes in unserem Leben, konkret, direkt von Gott oder durch andere. Das ist normal. Machen wir den ganzen Tag, ne? Okay, zwei Beispiele dafür. Eine Frau geht in eine Evangelisationsveranstaltung und ist begeistert von den Zeugnissen, die sie hört. Geht nach Hause in dieser Begeisterung und stellt plötzlich fest, dass sie in ihrem Mantel einen Knopf verloren hat. Ärgert sich, weil ein Knopf verloren heißt, alle Knöpfe erneuern. In ihrem Ärger denkt sie, also will sie schon alles mögliche aufbauen, dann fallen ihr die Zeugnisse wieder ein, die sie gehört hat. Dann denkt sie, Gott, wenn du dich um die anderen Menschen kümmern kannst, um ihre Jobs, um ihre Heilung und so weiter, dann kannst du dich auch um meinen Knopf kümmern. Dreht um, geht zurück zum Zelt. Die Lichter sind fast alle aus. Am Eingang ist noch eine kleine Lampe, die so ein bisschen vor sich hin dümpelt. Und im Schein dieser Lampe sieht sie was blinken am Boden. Sie bückt sich, hebt ihren Knopf auf, das Licht geht aus und sie geht glücklich nach Hause. Das ist normal. Ich habe gerade heute Mittag mit jemandem gesprochen, die sagte, sie hat zwei kleine Kinder. Sie sagt, immer wenn wir fahren, sage ich, oh, wir brauchen heute wieder einen Parkplatz. Und dann fangen die Kinder an zu beten. Lieber Gott, schenk uns einen guten Parkplatz. Und sie sagt, wir finden immer einen guten Parkplatz, immer eigentlich den besten, den es gibt. Ich habe gesagt, okay, eines Tages werdet ihr mal keinen Parkplatz finden. Da sagte sie, aber dann werden die Kinder vielleicht auch alt genug sein, dass sie es verstehen. Aber wie oft haben wir schon gebetet für einen Parkplatz und wir haben einen gekriegt, oder? Also, warum nicht für einen Knopf beten? Anderes Beispiel. Eine Frau erlebt in ihrer Familie viel Zerstörung. Der Mann ist fast immer weg, die Kinder sind schon weg von zu Hause und auch von Gott. Sie geht zum Seelsorger und in ihrer Not und sie beten. Sie bekommt das Wort, glaube nur an Gott, so wirst du und dein Haus selig. Sie glaubt. Sie geht nach Hause, der Gebetskreis glaubt auch. Und sie beten und in den folgenden 4 Jahren wird alles nur noch schlimmer. Es gipfelt darin, dass die Ehe von einem Kind in die Brüche geht. Der Gebetskreis sagt, jetzt glauben wir nicht mehr. Der Pastor sagt, so wörtlich darfst du die Bibel nicht nehmen. Die Frau sagt, Vater, du hast gesagt und hält fest daran, an dem, was Gott gesagt hat, um zu erleben, dass nach insgesamt 8 Jahren die Ehe von dem Kind wieder in Ordnung kommt. Nach 10 Jahren kommt der Mann mit 76 Jahren zum Glauben. 25 Jahren glaubt sie immer noch, dass auch das zweite Kind zum Glauben kommt. Das ist normal. Versteht ihr die Spannung? Für Gott ist es kein Problem, für den Knopf zu sorgen. Unsere Herausforderung ist, wenn Gott uns eine Lösung gibt, dass wir an der Lösung festhalten und erwarten, dass diese Lösung Wirklichkeit wird. Und wenn es 25 Jahre und länger dauert. Das ist manchmal die Herausforderung, die wir haben. Aber Gott ernst nehmen heißt letztlich, in dieser normalen Beziehung zu sein und zu erwarten, dass das, was Gott sagt, dass es eintritt. Denkt an die Bibel, Simeon und Hannah. Zwei ältere Menschen, die als Jesus geboren wurde, die gekommen sind und sagen, jetzt haben wir das gesehen, was wir geglaubt haben. Die haben das erwartet, die haben ihr ganzes Leben investiert, um zu erwarten, dass das Wirklichkeit wird. Also das ist normal. Das ist die normale Beziehung, Gott zu vertrauen, dass das, was er sagt, Wirklichkeit wird. Wozu brauchen wir dann Seelsorge? Weil wir nicht so normal sind. Weil wir in der Regel eher so nach dem Motto vorwärts gehen, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Wir ackern erstmal und machen alles Mögliche, bis wir Schlafstörungen haben, bis wir psychosomatische Störungen haben. Und selbst dann geben wir nicht hin und holen uns Hilfe oder wenden uns an Gott. Alleine ist sowieso schon schwierig genug. Also brauche ich jemanden, der mir dann dabei hilft. Meistens ist es ja so, wenn die Leute dann so dick drin sitzen, dass irgendjemand sagt, jetzt wird es aber mal Zeit, jetzt geh mal zum Seelsorger. Übrigens, Klammer auf, grundsätzlich ist Seelsorge etwas Notwendiges für uns alle, weil wir eigentlich schon die ganze Zeit unsere Probleme haben. Nur solange wir denken, die Probleme sind nicht so schlimm, gehen wir nicht. Aber es geht gar nicht um die Probleme, es geht um unsere Beziehung zu Gott. Probleme sind nur ein Hilfsmittel, damit wir in die Beziehung zu Gott gehen. Also, was ist das System bei der Seelsorgestruktur? Der Rat zur Runde kommt, wir hören zu, was er zu sagen hat. Wenn es hier heißt, wir arbeiten das Problem raus, das finden wir manchmal gar nicht. Also ich rede oft mit Leuten und ich weiß gar nicht, was das Problem ist. Die erzählen so viel und die haben so viele Probleme, manchmal ist es ein Riesenwust. Aber das macht nichts. Gott ist ja da und er weiß, was das Eigentliche ist. Der wesentliche Teil beginnt hier, wenn man sich zusammen mit dem Ratsuchenden zu Gott hin ausstreckt. So nach einer gewissen Zeit, so nach 20 Minuten, eine halbe Stunde, sage ich dann meistens, so jetzt lass uns mal still sein, wir fragen mal Gott, was er dazu sagt. Dann sind wir still vor Gott und dann hören wir mal hin, was Gott sagt. Gott redet ja, ist das schon klar? Wenn wir die Bibel durchlesen, er redet ständig mit den Menschen. Er redet mit Abraham, er redet mit Adam und Eva schon vorher, er redet mit Kain, er redet mit Mose. Bei Mose heißt es, Gott redet mit Mose wie mit einem Freund. Er redet mit David, er redet mit allen Leuten, er redet mit Jesus. Jesus sagt, der Vater, der in mir wohnt, tut seine Werke. Also so ein dichtes Verhältnis. Und Gott hat uns das alles erzählt, weil er sagen will, das ist normal. Komm, mach dich auf. Und wenn wir dann hören, was die Lösung ist, dann führen wir den Ratsuchenden zur Entscheidung. Dann fragen wir ihn, willst du diese Lösung Gottes annehmen oder nicht? Ich habe mit einem Mann gesprochen. Er erzählte mir, dass er einen Lehrer früher hatte in der Schule, der ihn immer gepiesackt hat. Und er war sehr korpulent als Schüler. Und dann hat der Lehrer im Sportunterricht immer gesagt, geh an die Ringe, mach Klimmzüge. Und dieser arme Kerl hat es immer nicht geschafft. Das Einzige, was passierte, war, dass der Kopf rot wurde. Und dann hat der Lehrer vor versammelter Mannschaft gesagt, guck mal, dieser schlaffe Sack. Hehe. Und dann sagte er mir, also ein Mann mit Mitte 30, sagte, wenn ich diesen Lehrer nochmal erwische, ich bringe ihn um. Und dann, er war schon lange Christ, sagte er die Lösung auch. Er sagte, ich weiß Vergebung, aber ich vergebe nicht. Dann habe ich mit ihm gerungen, ungefähr eine Dreiviertelstunde. Und am Ende hat er gesagt, na gut, eines Tages will ich da hinkommen, dass ich vielleicht mal vergeben will. Ich glaube, er hat es gesagt, damit er mich los wird, damit ich aufhöre zu bohren. 14 Tage später kam er und sagte, weißt du, was mir aufgefallen ist? Jedes Mal, wenn ich an diesen Lehrer denke und was ich mit dem mache, dann merke ich, wie so eine Power in mir hochkriecht. Das ist so eine richtige Kraftquelle. Das war mein Stichwort. Dann habe ich ihn gefragt, und, wer ist dann Jesus für dich? Und plötzlich saß er in der Zwickmühle. Er musste sich entscheiden zwischen der Kraftquelle bei Jesus und der Kraftquelle der Rachsucht. Ist ja eine rissige Zisterne, ne? Die Bibel sagt dazu rissige Zisterne. Also eine Quelle, die er selbst in sich trägt. Und plötzlich saß er in der Zwickmühle, er musste sich entscheiden. Und das war der eigentliche Kampf. Und dann hat er sich für Jesus entschieden als Kraftquelle und hat die Vergebung ausgesprochen. Und dann hat er gemerkt, wie langsam Ruhe einkehrt. Aber wir sitzen oft fest mit diesen rissigen Zisternen, weil die so vertraut sind. Rachsucht, Bitterkeit, Selbstmitleid, Rebellion und so weiter. Nicht immer entscheiden sich die Leute für diese Lösung Gottes. Die wollen die nicht immer haben. Das ist der Teil. Und das ist manchmal auch schmerzhaft. Du führst einen Menschen an diesen Entscheidungspunkt und dann sagt der Mensch, nein, will ich nicht. Und dann musst du loslassen. Ich habe mit einer Frau gesprochen, die hatte so Zwänge immer. Und dann habe ich eines Tages mal gefragt, wer sagt dir eigentlich den ganzen Tag, was du falsch gemacht hast und wie viele Menschen gestorben sind aufgrund deiner Fehler? Dann sagt sie, das ist wie so ein Kerl im Nacken. Da habe ich gefragt, und willst du den Kerl loswerden? guckt sie mich an und sagt, und dann? Dann habe ich nichts gesagt und dann sagt sie nach einer Weile, dann muss ich die Verantwortung selbst übernehmen. Ne? Ich sage, ja. Sie sagt, nein. Die war lieber bereit, in die Psychiatrie zu gehen, als die Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen. Das ist Loslassen an dieser Stelle, Freiheit des Ratsuchenden. Das Ziel von Seelsorge besteht eigentlich darin, dass der Ratsuchende selber in diese mündige Beziehung zu Gott kommt, nämlich selbst in der Beziehung zu Gott zu fragen und zu hören. Das ist Gottes Plan. Also das ist auch die Rolle des Seelsorgers, die Beziehung zu Gott zu stärken, den Menschen hineinzuführen in seinen Auftrag, in das Ziel seines Lebens, die Identität, dass er die vor Augen hat und das im Herzen zu tragen, dass der Mensch selber ein mündiger Christ wird, erwachsen, mündig, so wie es im Epheserbrief steht, Epheser 4, damit wir nicht mehr unmündig sind. Das ist Gottes Plan. Als letztes, was ist christliche Seelsorge nochmal? Das zentrale Geschehen besteht eigentlich darin, die Begegnung mit Jesus in konkreten Punkten zu fördern. Was ist die Begegnung in konkreten Punkten? Bei der blutflüssigen Frau ist es so, dass 1000 Leute um Jesus rum sind, alle langen ihn an und eine Frau berührt ihn und Jesus sagt, wer hat mich angerührt? Und die Jünger sagen, hey, bist du noch von Sinn? 1000 Leute um dich rum, die dich alle antatschen und du fragst, wer hat mich angerührt? Was ist passiert? Diese Frau hat ihn anders angerührt als die anderen. Was war das Spezielle? Sie hatte Glauben. Der Glaube hat Jesus berührt und da ist eine Kraft von ihm ausgegangen und sie ist geheilt. Worum geht es also in der Seelsorge, dass Menschen glauben, dass der Glauben gestärkt wird, damit sie in Beziehung zu Jesus kommen und spüren, wie in der Begegnung mit Jesus sie neue Kraft bekommen. Das kannst du nicht machen, aber dafür können wir Raum herstellen, damit das passiert. Und das ist das, was dann passiert, ne? Oskar? Das Zweite, die Brotvermehrung, das ist die Geschichte, wo 20.000 Menschen auf der Wiese liegen und Jesus sagt, gebt ihnen was zu essen. Und die Jünger sind entsetzt und sagen, oh, woher sollen wir was nehmen? Und dann kommt ein Kind mit 5 Broten und 2 Fischen. Wir wissen, was passiert. Das wird ausgeteilt und am Ende ist mehr da als vorher. Wisst ihr, weshalb ich auf 20.000 Menschen komme? In der Bibel stehen nur 5.000, ne? Männer. Und Frauen und Kinder wurden nicht mitgezählt. Und wenn wir es mal so rechnen, so jede Familie mit 2 Kindern, dann ist es mal 4, sind 20.000. So habe ich das gerechnet. Also mehr als 5.000. Ne? Es wurden ja nur die Männer gezählt, aber die anderen waren ja auch dabei. Okay, aber egal. Und wenn es nur 5.000 waren, was ist das Zentrale an diesem Punkt? Menschen, die mit diesem Begriff Seelsorge in Berührung kommen, denken oft, ah, kann ich nicht, viel zu schwer. So komische Vorstellungen, was man alles leisten muss. Dieses Beispiel zeigt, dass Gott eigentlich nur erwartet, dass wir das einbringen, was wir haben. Und ich habe es mal runtergebrochen, weil viele Menschen sagen, 5 Brote habe ich nicht und 2 Fische habe ich erst recht nicht. Die Frage, hast du 5 Krümel und 2 Fischgräten? Und wenn du bereit bist, die einzubringen, wird Gott daraus das machen, was es braucht für diese Situation. Glaubst du das? Ein Zahlenbeispiel wäre, 98% leistet Gott, 1% der Ratsuchende, 1% der Seelsorger. Aber dieses 1% sollte der Seelsorger zu 90% tun. Warum dieses Zahlenbeispiel? Weil wir Deutschen bereit sind, auch aus dem 1% noch 150% zu machen. Okay, so viel von meiner Seite. Jetzt habe ich euch zugetextet, ne? Aber es ist Samstagabend, ihr dürft auch gern schlafen. Nein, vielleicht gibt es doch noch eine Frage, irgendeine Bemerkung, etwas, was euch vielleicht angesprochen hat oder quer.